Liebe Geschwister, Freunde, Gäste, ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Ihr hättet ja auch woanders sein können, irgendwo am Strand jetzt, ne? Irgendwo in den Bergen, irgendwo im Urlaub. Das, was ich dann nächste Woche mache. Aber ihr seid hier. Ich freue mich, dass wir alle gemeinsam Gottesdienst feiern können. Dass wir Gott loben und preisen können durch die Lieder, die wir singen, durch die Betrachtung des Wortes Gottes, dass wir Gott zu uns sprechen lassen wollen. In unser Leben hinein, in unsere Herausforderungen. Ich bin der festen Überzeugung davon, dass in der Bibel Themen beschrieben werden, die auch uns berühren, die auch uns manchmal vor Herausforderungen bringen, vielleicht nicht immer gleichermaßen, aber dass wir immer etwas aus dem Wort Gottes lernen können. Stellt euch Folgendes vor. Ihr seid noch jung, ihr seid ein Kind. Und jetzt die Frage, das musst du dir nicht vorstellen, Bert, ich weiß Bescheid, ja. Aber jetzt stellt euch vor, welche Wünsche hat man denn so als Kind? Könnt ihr euch noch erinnern, was ihr euch vorgestellt habt? Was ihr werden wollt, wenn ihr mal erwachsen seid? Gab es irgendjemanden von euch, der sich zumindest einmal vorgestellt hat, wie es wäre, König zu sein oder Königin zu sein? Nein? Keiner? Kein einziger von euch? Okay, dann bin ich wohl der Einzige, ne? Prinzessin, okay. Aber ich rede jetzt von König sein, oder? Wenn man sich vorstellt, wie das in Filmen so dargestellt wird, dass Könige in Palästen leben, ne? Die groß sind, wo man stundenweise durch diesen Saal laufen kann. Ich übertreibe jetzt bewusst, ja. Aber wo die Seele mit Diamanten ausgelegt sind, wo Reichtum herrscht, wo ein Mensch Entscheidungen trifft. Entscheidungen, die maßgeblich sind, die wichtig sind. Ein König, der gesehen wird. Ein König, dessen Wort Gesetz ist. Wir leben nicht mehr in einer Zeit von Königen. Na, zumindest nicht so, wie wir das aus den Geschichtsbüchern kennen. In den Geschichtsbüchern kennt man Könige, die mit eiserner Faust regiert haben. Es gibt aber auch freundliche, gute Könige. Von denen hört man relativ wenig. Aber so ein König zu sein, das ist in der heutigen Zeit gar nicht mehr so präsent. Ich glaube, es gibt einige Länder heute noch, in denen es Monarchien gibt, die aber eher Symbolcharakter haben. Auch in England ist es ja so. Es gab ja die Queen, jetzt gibt es den König Charles, glaube ich. Charles, genau. Aber der hat ja politisch jetzt weniger Macht. Es ist mehr etwas Symbolträchtiges. So richtige Könige, die jetzt Entscheidungsgewalt haben, gibt es kaum noch. Oder gar nicht mehr. Soweit ich das weiß. Aber ich lasse mich da gerne korrigieren. Aber dieses Bild von einem Menschen, der so viel Macht hat, einem Menschen, der Entscheidungen trifft, die Konsequenzen haben, könnte man vielleicht vergleichen mit Unternehmensvorstehern. So CEOs, wie man sie neudeutsch nennt. Menschen, die einem Unternehmen vorstehen, da führen und leiten. Menschen, die Entscheidungen treffen, die etwas aus dem Boden gestampft haben, was es vorher nicht gab. Unternehmen wie zum Beispiel Microsoft sind 1:1 verbunden mit dem Namen Bill Gates. Ja. Oder Apple ist 1:1 verbunden mit dem Namen Steve Jobs. Menschen, die bekannt geworden sind, dadurch, dass sie vorrangig geleitet haben. Und mit dieser Leitung einher kam auch viel Macht. Wenn ein Unternehmen jemanden kündigt, da gab es jetzt in den Nachrichten auch, wie in regelmäßigen Abständen, die Ankündigung, dass die Deutsche Bahn Tausende von Arbeitsstellen kündigen wird in der nächsten Zeit, aufgrund von Geldmangel. Da hängen ja Existenzen dran. Wer entscheidet das? Das entscheiden Gremien, das entscheiden Leiter und Führungspersönlichkeiten, die Macht haben. Und viele Teenager heutzutage stellen sich vor, wie schön es wäre, ein eigenes Unternehmen zu haben. Man nennt es so Start-ups. Kleine Unternehmen, die zu größeren Unternehmen werden, vielleicht von größeren Unternehmen aufgekauft werden, wo aber viele Entscheidungen gefordert sind. Positionen, in denen wir gesehen werden. Positionen, in denen wir die Anerkennung bekommen, die sich viele Menschen sehnen. Und dieses Streben nach Anerkennung ist leider nichts Neues. Ich möchte mit euch gemeinsam eine Passage aus der Bibel lesen, im Matthäus-Evangelium, Matthäus Kapitel 20 und dort ab Vers 20 bis 28. Matthäus Kapitel 20 ab Vers 20. Jesus beginnt damit, zu predigen, dass das Reich vom, dass das Evangelium vom Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Er versucht, eine vollkommen neue Welt zu predigen an Menschen, die es nicht gewohnt sind, zu wissen, wie Gott wirklich ist. Und das Predigen des Evangeliums führt dazu, dass viele Menschen es hören, sich ihre Herzen weiten, weil sie Gott in einem neuen Licht sehen. Und das würde ja vermuten, dass die Menschen, die Jesus so nahe stehen, in Form seiner Jünger, verstehen, was Jesus möchte. Damit leiten wir ein, Matthäus Kapitel 20, ab Vers 20. Da trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich vor ihm nieder, um etwas von ihm zu erbitten. Er aber sprach zu ihr: Was willst du? Sie sagte zu ihm: Sprich, dass diese meine beiden Söhne, einer zu deiner Rechten, der andere zur Linken, sitzen sollen in deinem Reich. Jesus aber antwortete und sprach: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Sie sprechen zu ihm: Wir können es. Und er spricht zu ihnen: Ihr werdet zwar meinen Kelch trinken und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde. Aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern es wird denen zuteil, denen es von meinem Vater bereitet ist. Bis hierhin erstmal. Was auffällt ist, dass diese beiden Söhne nicht direkt zu Jesus gehen, sondern die Mama geht. Die Mutter wendet sich an Jesus und Jesus antwortet: Wisst ihr nicht? Und bezieht sich darauf auf die Mutter und die beiden Söhne. Das heißt, die Jungs schicken Mama vor, damit Mama etwas für sie klärt, vor Jesus. Wir wollen in deinem kommenden Reich eine besondere Position einnehmen. Zur Rechten und zur Linken Jesu zu sitzen, wo denn? Ne? Auf dem Thron. Jesus als Messias, der kommt, und das ist ihre Vorstellung, um hier auf der Erde auf einem Thron zu sitzen, und sie sind diejenigen, die links und rechts neben Jesus sitzen und mit ihm gemeinsam die Anerkennung genießen. Und Jesus hört sich das erstmal an. Er beobachtet, dass diese Frau zu ihm kommt und er fragt sie: Was möchtest du? Was willst du? Und sie sagt ihm, was sie möchte. Und seine erste Antwort ist: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Weil die Vorstellung darüber, was es bedeutet, zur Rechten und zur Linken Jesu auf seinem Thron zu setzen, nicht verstanden ist. Die Jünger wissen gar nicht, was das bedeutet. Und er bezieht sich dann darauf und sagt: Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Später, ein paar Kapitel weiter, wenn Jesus im Garten Gethsemane ist und in einem blutschweißenden Gebet an Gott ringt und ihn fragt: Vater, ist es möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergeht? Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und hier deutet er diesen Kelch an und sagt: Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Die Jünger haben noch gar keine Vorstellung davon, was es bedeutet, auf dem Platz Jesu zu sitzen. Was sie sich vorstellen, ist wahrscheinlich genau dieses Bild. Jesus ist König, Jesus ist Machthaber, er regiert und alle Leute folgen dem, was Jesus zu sagen hat. Und wenn ich zur Linken und zur Rechten Jesu sitze, bedeutet das, die Leute hören darauf, was ich zu sagen habe. Machtposition, 1:1 mit dem, was auf dem Thron zu sitzen bedeutet. Aber wie lebt Jesus denn eigentlich seinen Dienst aus? Das werden wir gleich nochmal weiter lesen, dass die Vorstellung darüber, was es bedeutet, Machthaber zu sein, in Jesu Augen etwas ganz anderes ist als hier auf dieser Welt. Hier auf dieser Welt, auch in der Wirtschaft, egal wo, beobachten wir, dass dort, wo Leute an Machtpositionen gelangen, sie das tun, weil sie einen gewissen Preis zahlen. Und in den meisten Fällen ist dieser Preis das Leben eines anderen Menschen. Die Menschen müssen sich durchsetzen, mit Ellbogen, durchkämpfen. Wenn ich eine Position bekomme, heißt es, jemand anders bekommt sie nicht. Das bedeutet, der Beste muss sich durchsetzen. Und die Stärkeren verdrängen die Schwächeren. Und irgendjemand fällt von der Leiter, verletzt sich, wird arbeitslos, was auch immer. Das heißt, in unserer Gesellschaft heute bedeutet es, Macht zu bekommen, in sehr vielen Fällen, dass du das auf Kosten eines anderen Menschen tust. Aber das ist nicht die Herangehensweise Jesu. Das ist nicht die Vorstellung von dem, was Verantwortung bedeutet in den Augen Jesu. Und deswegen sagt er, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Ihr wollt Macht, ihr wollt Anerkennung, ihr wollt über andere Leute herrschen. Ihr habt keine Ahnung, was das bedeutet. Wir lesen weiter, ab Vers 24. Und als die 10 es hörten, wurden sie unwillig über die beiden Brüder. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Nachdem also die Kunde darüber, dass Mama losgegangen ist, um für diese beiden Jungs einzutreten, an die anderen 10 Jünger, als die das erfahren haben, da waren die hocherfreut. Die waren hocherfreut, weil keiner wollte diese Position haben. Nein, die waren alle verärgert darüber. Die waren verärgert darüber, dass die beiden sich jetzt erdreisten, einen Gefallen einzufordern und sich einen Vorteil zu verschaffen, sich mit Ellbogen durchzudrücken. Und dann wendet sich Jesus an diese 10 Jünger, um ihnen zu erklären, was hier auf dieser Welt vorgeht, dass die Fürsten der Heidenvölker die Menschen unterdrücken und dass die Großen Gewalt ausüben. Und dann der Aufruf in Vers 26, unter euch soll es nicht so sein. Unter euch soll es nicht so sein wie in der Welt. Es soll nicht sein, dass ihr einen Vorteil erlangt auf Kosten eines anderen Menschen. Es soll nicht so sein, dass ihr, wenn ihr in verantwortungsvollen Positionen seid, andere Menschen unterdrückt und ihnen Gewalt antut. Im Gegenteil, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Und das dreht alles auf den Kopf. Alles darüber, was wir uns unter Macht vorstellen, unter Verantwortung, und das setzt Jesus auf den Kopf. Wann habt ihr das letzte Mal in den Filmen gesehen, dass ein König angefangen hat, anderen Menschen die Füße zu waschen, ihnen die Steuer zu erlassen, ihnen etwas Gutes zu tun, jemandem anderes die Tür aufzuhalten? Wann habt ihr gesehen, dass ein König, der Macht hat, mal über Fehler hinwegsieht, Leuten Schulden erlässt, wenn sie auswegslos sind? In den Filmen ist davon nicht die Rede. In den Filmen sind Könige eiskalt. Und wenn jemand den Stolz des Königs verletzt, hat er ein Problem. Sein Kopf rollt. Weil der König oft sehr hochnäsig ist und sehr viel Macht einfordert auf Kosten anderer Menschen. Die Fürsten bei den Heidenvölkern. Die Großen, die Gewalt ausüben. Kommt euch das vertraut vor? So funktioniert unsere Welt. Ob das jetzt in der Antike war, im Mittelalter, heute anders. Wir haben zwar keine Könige mehr, aber wir haben immer noch Strukturen, in denen die Schwachen ausgebeutet werden. In denen Machthaber Gewalt antun anderen Menschen. Es gibt vieles, was wir vielleicht auch nicht so wahrnehmen, was wir nicht so vor Augen haben. Wenn man sich überlegt, wo kommen denn unsere Handys eigentlich her? Wo kommen die Batterien her? Welche 8-jährigen, 7-jährigen Kinder haben 16-Stunden-Schichten gearbeitet, um diese Batterien für einen Hungerlohn zu erarbeiten? Das ist ein Bild für Unterdrückung. Also nicht nur ein Bild, sondern das ist reale Unterdrückung in unserer heutigen Zeit. Und das alles, um hier zu überteuerten Preisen Geräte zu verkaufen. Also Gewalthaberei existiert heute genauso wie früher. Wie soll es denn eigentlich sein? Eigentlich sollte es ganz anders sein. Und Jesus ist derjenige, der das vorlebt. Er ist derjenige, der eigentlich alle Gewalt hat. Zitat von ihm in Matthäus 28. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Zitat. Jesus hat alle Gewalt dieser Welt. Aber wie übt er sie aus? Er kommt nicht mit dem Schwert, um Leute zu töten. Und jedes Mal, wenn jemand was falsch macht, kommt ein Blitz und zerstört diesen Menschen. Jesus kommt, um Menschen zu retten. Und wenn er dann sagt, in Vers 28, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist die Art von Macht, die Jesus vorlebt. Er gebraucht seine Macht, um zum Wohl seiner Schöpfung zu wirken, um ihnen aus der Misere zu helfen, ihnen eine helfende Hand zu reichen, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Er ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Wann hast du das letzte Mal einem Menschen gedient? Es ist vielleicht dem Ehepartner? Ich hoffe, ich bete darum, dass du deinem Ehepartner dienst, das wäre schön. Aber auch gerade in den Situationen, wo es manchmal herausfordernd ist, weil jemand das nicht verdient, bedient zu werden oder ihm zu dienen. Gerade in solchen Momenten zeigt sich, dass es Überwindung braucht, um in diese innere Haltung des Dienens zu gehen. Wie oft wird Dienen verwechselt mit Schwachheit? Wenn du Leuten dienst, wenn du ihnen etwas Gutes tust, meinen sie, dass sie dich ständig über den Tisch ziehen könnten. Das ist es nicht, was Jesus an diesen Stellen meint. Was er meint, ist, dass Dienen die Haltung ist, die dein Leben bestimmt, weil sie dir zeigt, ich bin unabhängig von den anderen Menschen. Warum wollen Leute König sein? Warum wollen sie Vorstandsvorsitzende eines Unternehmens sein? Ich vermute, dass es daran liegt, dass Menschen gerne gesehen werden, dass sie gerne auch die Aufmerksamkeit haben, die Bewunderung anderer Menschen. Aber dort, wo ich meinen Wert als Kind Gottes abhängig davon mache, von der Meinung anderer Menschen, da mache ich mich zu ihrem Sklaven. Und dann geht es um Machtkämpfe. Wie kann ich Leute unterdrücken, damit ich hervorsteche und besser dastehe als die anderen Leute? Bei Jesus geht es darum, dass er dir und mir einen immensen Wert zuschreibt, damit du unabhängig wirst von der Anerkennung anderer Menschen. Die einzige Anerkennung, die du brauchst, ist die Anerkennung deines Vaters im Himmel. Und alles andere ist Zusatz. Es ist auch schön, anerkannt zu werden. Das ist auch schön. Aber es ist nicht dein Lebensinhalt. Es ist dein Lebensinhalt, die Anerkennung Gottes zu haben. Und die bekommen wir nicht, indem wir auf Kosten anderer Menschen unseren eigenen Selbstwert hochdrücken. Indem wir andere Menschen erniedrigen. So funktioniert es bei Jesus nicht. Was Jesus tut in seiner Haltung als Diener, was ironisch ist, weil er König des Universums ist, aber er dient und dient seiner Schöpfung, obwohl er eigentlich von der Hierarchie viel weiter oben ist. Unermesslich weit höher ist als seine Schöpfung. Wenn Jesus also dir und mir dient, heißt das etwa, dass wir mehr wert wären als Jesus? Nein, absolut nicht. Also wenn du einem anderen Menschen dienst, Heißt es, dass er, der andere Mensch, wertvoller ist als du? Nein, definitiv nicht. Weil Gott gibt dir den Wert. Wir leben in herausfordernden Zeiten, in denen es immer schwieriger wird, liebevoll zu sein. Und ich glaube, dass gerade christliche Gemeinden manchmal in der Versuchung stehen, theoretisch über Liebe zu reden, aber dann, wenn es darum geht, Liebe zu zeigen, scheitern, einen Geist des Dienstes in sich zu tragen. Weil in der Gemeinde geht es nicht darum, dass ich meinen Willen durchdrücke auf Kosten meiner Geschwister. Es geht darum, dass ich meinen Geschwistern diene. Und wenn jeder einander dient, dann zeigt sich, dass wir Leib Christi sind. Weil jeder einzelne von uns die Haltung Jesu annimmt, der selbst eine Haltung des Dienens hat. Will man denn König sein? Will man denn ein CEO oder ein hochwertiger Manager in unserer heutigen Zeit sein? Ich würde mal argumentieren, nein. Man mag von außen vielleicht manchmal sehen, dass viel Geld verdient wird, dass viel Geld da ist und diese Leute im Reichtum und im Wohlstand leben. Aber lasst mich euch eines sagen, diese Leute leben auch in einer ständigen Stresssituation. Weil wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Und sobald ein Manager die Leistung nicht bringt, ist er weg. Das heißt, er verdient auch sehr viel, aber wenn er nicht performt, wenn er nicht leistet, ist er weg. Wie schön, dass Gott dich und mich nicht abhängig macht von unserer Leistung. Wie schön ist es, dass wir uns nicht blenden lassen müssen von dem äußerlichen, von den äußerlichen Vorteilen, die so ein Leben genießen soll. Die Angst, ständig zu performen, kein Leben mehr zu haben, 24 Stunden jeden Tag erreichbar sein zu müssen und zuzusehen, dass die Börse wächst und wächst und wächst. Und wenn sie nicht wächst, dann rollen Köpfe. Ein König, der keine gute Arbeit leistet, der nicht im Interesse seines Volkes gedient hat, es ist zwar selten in der Geschichte, aber es gäbe auch die Möglichkeit eines Aufstandes. Und ich glaube, dass die Bürgerkriege damals auch ein Zeichen dafür waren, dass die Leute in seltenen Momenten zwar, aber so frustriert waren, dass sie auch bereit waren, den König zu stürzen. Dafür gibt es sehr selten, das gibt es selten, aber auch das kommt vor. Das heißt, Könige sind an sich nur deshalb unantastbar, weil die Leute daran glauben, dass der König unantastbar ist. Macht ist nichts, was uns eigentlich gut tut. Es gibt so den Grundsatz, dass du das wahre Wesen eines Menschen erst dann siehst, wenn du ihm Macht gibst. Macht korrumpiert. Absolute Macht korrumpiert absolut. Dort, wo ein Mensch zu viel Macht genießt, ist die Versuchung, auf Kosten anderer Menschen zu leben, sehr, sehr groß. Und die wenigsten Menschen in der Geschichte können damit überhaupt umgehen. Und deswegen, ich will keine Macht haben, weil die Versuchung einfach viel zu groß ist. Ich denke an Josef in der Bibel, der als zweiter Mann in Ägypten Macht hat und der einer der wenigen Beispiele in der Geschichte ist, wo jemand diese Macht nicht missbraucht. Dort, wo wir mit Macht konfrontiert sind, müssen wir uns hüten, dass unser Herz am rechten Fleck bleibt und dass wir in der Abhängigkeit von Jesus leben. Ich möchte also mit dem Gedanken schließen, dass Macht oder auch die kindliche Vorstellung darüber, wie toll es wäre, Macht zu besitzen, etwas ist, was wir manchmal nicht verstehen, was auch die Jünger zu Zeiten Jesu nicht immer verstanden haben und Jesus auch diesen Gedanken bei ihnen korrigieren musste. Sein Reich besteht nicht darin, dass Jesus sich politisch hier etabliert und er Macht über andere Menschen ausübt und du und ich zu rechten und linken Gottes herrschen werden, um andere Menschen zu unterdrücken. So wie wir das heute in der Geschichte, heute und auch in der Geschichte sehen. Das, was Jesus möchte, ist etwas ganz anderes. Er möchte, dass jeder einzelne Mensch dient. Ob er König ist, egal wer er ist, alle Menschen sollten die Haltung Jesu imitieren, eines dienstbaren Geistes. Denn dort, wo wir einander dienen, da dienen wir auch Jesus. Manchmal ist das herausfordernd, aber ich denke, dass das mit Gottes Kraft gelingen kann. Indem wir uns immer wieder an ihn erinnern, an das, was er gesagt hat, das, was er sich wünscht. Nochmal als Ergänzung, wenn Jesus sagt, am Ende von Vers 28, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele, ist letztlich der ultimative Beweis von Liebe und von Macht. Jesus sagt an einer Stelle, dass niemand größere Liebe hat als der, der bereit ist, sein Leben zu geben für seine Freunde. Und dann geht Jesus ans Kreuz und stirbt für dich und für mich. Es ist der ultimative Liebesbeweis, den Jesus an den Tag legt. Jesus, der nicht nur Worte gesprochen hat, sondern sie gelebt hat. Und sein Tod am Kreuz ist der Beweis dafür, dass er dich und mich geliebt hat. Es ist der Beweis dafür, dass er sein Lösegeld gibt und damit demonstriert, es geht, es funktioniert. Eine Haltung des Dienens zu haben, funktioniert. Manchmal könnte man der Versuchung erliegen, wir schaffen es nur mit Gewalt. Aber Jesus zeigt, es geht anders. Er ist der lebendige Beweis durch seine Auferstehung, dass es anders geht. Und wenn es geht, dann geht es auch in deinem Leben. Schritt für Schritt, manchmal weniger, manchmal ist es schwerer, manchmal vielleicht leichter. Aber einander zu dienen, das ist unsere Aufgabe. Ob hier in der Gemeinde oder auf der Autobahn, wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt, ja, da fängt es schon an, schwieriger zu werden. Oder im Supermarkt, wenn jemand sich vor mich drängelt. Oder bei den Nachbarn, wenn dann um 2 Uhr morgens wieder laute Musik ist. Euch würden auch bestimmt viele Beispiele einfallen, in denen eine Haltung des Dienens nicht leicht ist. Möge Gott uns alle dabei segnen. Amen.